Hallo ihr da draußen. Ich habe heute einen ganz tollen Gast mitgebracht. Den habe ich letztens auf einer Party kennengelernt. Letztens vor 25 Jahren.
23.
23? Er weiß es sogar besser als ich. Krass!
Das muss vor 23 Jahren gewesen sein, weil ich bin 1997 nach Schwerin gezogen.
Und wer
seitdem
ist das?
Kennen wir uns.
Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Jens Kubacki. Ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du heute hier bist.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, und dass wir nach 23 Jahren hier sitzen, hätte ich niemals für möglich
gehalten. Vor 23 Jahren.
Ja.
Das war wirklich eine Party.
Ja, klar.
Das war im Thalia, ne? Glaube ich.
Na, erstmal war es eine Party und dann war es jeden Morgen bei dir im Café Rote.
Ja, genau.
Bin ich jeden Morgen reingekommen, hab mir ein Milchhörnchen geholt.
Ja, und nun sitzen wir heute hier und quatschen über Gott und die Welt. Hoffe ich doch mal. Du bist jetzt seit wie viel? Seit 23 Jahren in Schwerin. Also fast genauso lange wie ich. Bin schon seit 28 Jahren hier. Und hast du dich verliebt? In Schwerin, um Schwerin?
Nein, also damals habe ich mich in Berlin verliebt, in eine Frau, die ich denn praktisch mit nach Schwerin gebracht habe, oder besser gesagt, sie hat mich mit nach Schwerin gebracht. Und als sie mich damals in Berlin fragte, Mensch, du, ich habe eine Möglichkeit in Schwerin, mich jobmäßig zu verbessern, ich würde gerne nach Schwerin ziehen, da habe ich gesagt, jo, dann ziehen wir nach Schwerin. Cool. Ich wusste zwar ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was Schwerin ist und wo Schwerin ist, aber wir sind nach Schwerin gezogen.
Na, Berlin, Schwerin, ne? Ähnelt sich, reimt
ja.
Sich.
Du, auch alles gut. Aber das war so damals die spontane Entscheidung, okay, wir ziehen nach Schwerin.
Auch nie bereut?
Ja, zwischenzeitlich gab es natürlich Momente so Auf und Abs. Und dann war die Beziehung auch nicht so von ganz langer Dauer. Und die Frau ging dann nach Berlin zurück, ja, weil
Schwerin
sie denn doch in Schwerin sich nicht so wohl fühlte. Und wer blieb in Schwerin? Ich.
Das ist aber nicht schlimm gewesen, ne? Also für Schwerin eine totale Bereicherung. Du hast ja seitdem, sage ich mal, bist du ja Hans Dampf in allen Gassen, finde ich. Du machst ganz viele Sachen. Du hast damals, ich glaube, im Thalia habe ich dich kennengelernt, dann, wo ich dann wusste, was du so machst.
Ja, das ging ja, vom Prinzip her war das eigentlich ein Zufall. Ich bin nach Schwerin gekommen, ehrlicherweise, und wusste erstmal gar nicht so richtig, was mache ich denn jetzt eigentlich in Schwerin? Und dann habe ich mich, das war im Sommer, am 23. Juli 1997 bin ich nach Schwerin gezogen und habe mich dann auf den Marktplatz gesetzt mit einer Schweriner Volkszeitung in der Hand und habe angefangen zu studieren, wie funktioniert Schwerin eigentlich. Damals habe ich noch gedacht, das kann ich ausschließlich über die SVZ erfahren. Mhm. Das habe ich natürlich im Laufe der Zeit dann meine Meinung ein bisschen angepasst. Aber ich habe dann so Stück für Stück geschaut, wer lebt hier eigentlich, wer macht hier was. Wem gehört eigentlich welche Gastronomie, wer ist zu was zugehörig, und habe so versucht, die Stadt zu verstehen. Und dann kam ein Anruf aus Berlin und da fragte mich ein Freund, ob ich nicht Interesse habe, einen Bekannten von ihnen zu unterstützen, der in Schwerin einen Club aufmachen möchte. Und ehrlich gesagt hat dieser Bekannte von ihm wohl nicht so die tiefe Ahnung aus der Clubszene. Und ob ich nicht Zeit hätte, ihm da mal so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, habe ja gerade ein bisschen Zeit, kann ich machen. Und aus diesem, ich greife ihm mal unter die Arme, wurde dann irgendwie ein Dreivierteljahr später, dass ich selber der Eigentümer dieses Clubs war.
Wahnsinn. Und wie lange war das dann? Wie lange warst du dann für den Club?
Den Club selber aktiv betrieben habe ich 10 Jahre.
10 Jahre. Coole Zeit war das, ne, irgendwie?
Ja, klar.
Was hattest du damals für Gäste? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Gab es da so, war das nur Tanz oder gab es auch Gäste?
Na, zum Tanzen gehören Gäste.
Ja, nee, du weißt, was ich meine. Ich meine so Performer, die so auf der Bühne stehen, so wie
ja, also das war ja, also ich sage immer, um das mal nicht so ins Internationale zu bringen, es war ein klassisches Veranstaltungshaus. Mhm. Das betraf also alle Branchen oder alle Stilrichtungen. Das ging los bei Live-Musik im klassischen Sinne, also Rockbands, Coverbands und so weiter, aber auch Kleinkunst, Kabarett, Comedy, Theater, Tango-Unterricht, also Tanzunterricht im Tango-Bereich. und Vermietungen, Hochzeiten bis hin zur legendären schwul-lesbischen Diskothek, die ja damals noch im Casino stattgefunden hat in Schwerin und dann zu mir umgezogen ist und dann über Jahre praktisch bei mir ja da erfolgreich war.
Während deiner Zeit wurde auch umgebaut, ne? Also das, du warst doch irgendwie, war das...
Nee, das war, also das Haus selber war ja früher das Haus der Jugend.
Ja.
Und das Haus der Jugend wurde praktisch von der Stadt an die WGS übertragen oder verkauft oder wie auch immer das gemacht wurde. Und die WGS hatte die Auflage, das zu sanieren und für einen kulturellen öffentlichen Zweck zu vermieten. So, und die haben das saniert. Wie kann man geteilter Meinung sein? Also in der Substanz gut, aber so in der Außenwirkung Aufteilen. Eher nicht so nach meinem Geschmack und nicht für einen Club geeignet. Und ich habe den Laden dann übernommen.
Barrierefrei war ja auch nicht, ne? Mit der Treppe da hoch und sowas alles.
Ja gut, das konnte ich nicht ändern. Also die Treppe war da, aber wir haben den Laden vor der Übernahme vom Prinzip her einmal komplett entkernt, also bis auf die Substanz, aber so zumindest alles, was so an Möbeln, an Farben und so, das haben wir alles geändert, haben das komplett gemalert, eingerichtet, Technik eingebaut, Tresen eingebaut.
Da warst du immer mittendrin, ne? Wenn ich dich so kenne.
Klar. Ja. Ich habe das einmal losgetreten und dann war ich vom Prinzip her immer 10 Jahre lang der Erste, der aufgeschlossen hat und morgens der Letzte, der abgeschlossen hat.
Und dann weiß ich ja, dass du, als dann das, die Ära, sage ich mal, Thalia nach den 10 Jahren so beendet war, du bist auch keiner, der so still sitzt und nichts macht. Du bist immer unterwegs, du hast viele soziale Projekte auch. Ich erinnere nur, dass du über diese Thalia-Nacht ja immer viel Geld zusammenbekommst. Wir hatten ja auch schon mal das große Glück, bei dir auftreten zu dürfen und mit dafür zu sorgen, dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Damals noch im M8. Du hast mit deiner Thalia-Nacht ja auch, sag mal, Wünsche wahr werden lassen für Bedürftige oder für welche, die
ja,
es nicht so gut geht.
Das ist eigentlich so ein bisschen, also ich war schon immer sozial engagiert und habe auch schon zu Thalia-Zeiten versucht, immer irgendwie dem einen oder anderen Projekt oder Menschen zu helfen, indem ich irgendwas organisiert habe, indem ich irgendwas ermöglicht habe oder Kontakte hergestellt habe. Das war aber nicht so vordergründig das große soziale Projekt, das war nur ich als Mensch.
Genau.
So. Und als ich dann das Thalia zugemacht habe, entgegen der üblichen Meinung immer, wo man sagt, oh, so ein Laden macht zu, also ist er pleite. Das war ich nicht. Also ich habe den einfach zugemacht, weil ich für mich persönlich beschlossen hatte, dieser Lebensabschnitt ist für mich beendet. Mhm. Das heißt nicht, dass ich keine Veranstaltung mehr machen wollte, aber dass ich zumindest so diese totale Abhängigkeit von einem festen Geschäft, von einem festen Laden mit jedes Wochenende, jedes Jahr Weihnachten, Silvester und so weiter, das wollte ich nicht mehr. So, und ich wusste, wenn ich mich daraus nicht löse, fange ich nichts Neues an. Weil ich ja viel zu sehr in diesem Rhythmus drinne bin und immer wieder praktisch vorbereiten muss, durchführen muss und so weiter und so weiter. Also habe ich damals ganz sauber die Sache beendet, habe den Laden aufgegeben, habe Sachen verkauft, habe den Laden an die WGS zurückgegeben und bin da ganz sauber ausgestiegen. Schuldenfrei, alles gut. So. Und dann war für mich so ein Punkt erreicht, dass ich einen Abstand brauchte zu Schwerin. Nicht, weil ich Schwerin nicht mag oder nicht leiden konnte, sondern weil ich einfach für mich so gesagt habe, okay, ich brauche jetzt mal nicht nur den Abstand zum Laden, sondern auch den Abstand nach Schwerin.
Na, das ist ja manchmal so, vor allem, wenn du aus Berlin kommst, ich kenne es ja von mir selber, ab und zu musst du da einmal Tapetenwechsel brauchst.
Ja, ja, und dann habe ich einfach für mich beschlossen, okay, jetzt machen wir mal einen Schnitt und ich bin nach Berlin zurückgezogen. So, habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier sauber Schluss. Gehe nach Berlin zurück, gehe mal wieder so an den Kern meines Lebens, also da, wo ich geboren und groß geworden bin und
Welche Ecke bist du?
Prenzlauer Berg. Ja, und tauch mal wieder so in die Berliner Szene ein und lass mich ein bisschen treiben und schau mal, was das Leben so bietet und wo ich denn letztendlich so hin will. Und mit ein bisschen...
Wie sagt man da heute so, sich selbst finden, ne?
Ja, so ein Stück weit, ja. So. Das hatte natürlich auch mit ein paar familiären und privaten Sachen zu tun. Mein Vater war damals verstorben und so, meine Mutter ist alleine zurückgeblieben und so. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe mal nach Berlin zurück und kümmere mich so ein bisschen um mich, um meine Mutter und so weiter.
Oh. Du, das ist eine wichtige Zeit auch immer, dass man sowas auch erfährt, weil wenn man das nicht macht und an seinem Gedanken nachgeht und das auch dann wirklich verwirklicht, dann sagt man, hättest du mal und Das ist dann auch blöd.
Ja.
Und aber du bist ja wieder hier.
Ja, das war wieder das Leben so spielt. Als ich den Abstand zu Schwerin gefunden hatte, also auch in mir den Abstand zu Schwerin gefunden hatte, was sich zum Beispiel auch darin äußerte, dass ich 2 Jahre wirklich keinen Fuß nach Schwerin gesetzt habe. Und ich war auch in diesem legendären Buga-Jahr 2009, war ich nicht einmal in Schwerin.
Nein.
Also ich habe die Buga selber in Schwerin gar nicht erlebt.
Du weißt, es war das erste Mal, dass ich Schwerin erlebt habe wie eine Großstadt. Mhm. Also das ist so prägnant gewesen für mich, das hat sich so geprägt. Also die Stadt war rammelbrechend voll, als ob die Touristen oder die Leute mit Fässern ausgegossen worden sind, sag ich mal. So wie das endlich mal hat es dieses Flair von einer Großstadt gehabt. Also nicht von, es war Hammer, herrlich.
Ja, also ich habe natürlich Kontakt zu Leuten gehabt und so, aber ich war jetzt selber nicht da. Mhm. Aber es erreicht mich immer wieder Bitten oder einfach auch so in Gesprächen, so Bemerkungen, auch Mensch, und war doch so schön und weißt du noch und hier und da, hast du nicht Lust, mach doch mal wieder was und so. Und ich hatte ja neben dem Thalia, wie du ja weißt, ja auch viele Sachen drumherum gemacht, also Freilichtbühne, Kongresshalle, Halle am Fernsehturm oder ganz legendär diese gotischen Nächte im Innenhof vom Schweriner Schloss. Und hatte
da,
dann,
da war ich zum Beispiel nicht.
Ja, hast du was verpasst.
Hab ich was verpasst.
Hast du was verpasst. Das war damals auch wirklich für Schweriner Verhältnisse, das hat mich selbst überrascht. Die erste gotische Nacht war 2001. Und da habe ich mit dem Manager einer großen Band, also Corvus Corax, vor dem Schloss gestanden und habe zu dem so gesagt, weißt du was, Corvus Corax müsste eigentlich mal im Schloss spielen. So, da hat der mich angeguckt, bist du völlig bescheuert? Ich sage, warum? Sagt er, kriegst du nie hin. Wie willst du denn da drin ein Konzert machen? Und da hat er natürlich in mir so einen Ehrgeiz geweckt, dass ich gesagt habe, krieg ich nicht hin.
Na, aber sicher, ne?
Ich versuch's zumindest. Ja,
kenn ich.
Vielleicht krieg ich's wirklich nicht hin, aber ich versuch's. Glücklicherweise hat der Landtag damals dem sehr aufgeschlossen gegenüber gestanden und der Direktor des Landtages hat das auch letztendlich dann in Absprache mit dem anderen Beteiligten dann eben genehmigt. Und dann war das ein Mittwoch mitten in den Sommerferien. So, und dann haben alle gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber mitten in den Sommerferien, Mittwoch, da passen irgendwie einen Haufen Leute rein, das kriegst du nie voll. Mhm. 3 Monate vorher war der Laden ausverkauft. Komplett ausverkauft.
Ja. Hattest du den Nerv getroffen wahrscheinlich?
Das lief wie geschnitten Butter. Die Leute waren total begeistert. Das war ein lauwarmer Sommerabend. Der Hof war voll, die Stimmung war gut. Und ich stand da und war einerseits glücklich und konnte es auch irgendwie gar nicht so richtig glauben, dass das so funktioniert. Und um den Bogen zu später zu... Also das haben wir dann mehrmals gemacht, über mehrere Jahre. Und als ich dann, wie gesagt, wieder in Berlin war, hatte ich so die Idee, dass ich gesagt habe, Mensch, das war ja eigentlich eine schöne Sache, so im Innenhof vom Schweriner Schloss. Dann versuche ich mal wieder im Innenhof des Schweriner Schlosses nicht nur eine gotische Nacht, sondern auch vielleicht eine kleine Veranstaltungsreihe zu machen. Und habe mich mit dem Landtag in Verbindung gesetzt und habe ihnen meine Idee präsentiert. Die fanden das auch gut. Und dann bin ich nach Schwerin gekommen, um Absprachen zu treffen, um vor Ort Leute zu treffen, weil das bedarf ja doch einer gewissen Vorbereitung. Mhm. Und im Rahmen einer solchen Vorbereitungsterminreihe, sage ich mal, in Schwerin, habe ich eine alte Freundin von mir besucht. Weil ich dachte, auch Mensch, wenn ich schon mal in Schwerin bin, fährst mal vorbei, trinkst mal einen Kaffee, frühstückst zusammen und kannst dich ja mal wieder blicken lassen.
Und jetzt?
Und jetzt kann man dreimal raten. Diese alte Freundin ist heutzutage meine Frau und die Mutter unserer gemeinsamen Tochter.
Oh, ist das schön.
Ja. Und das dann, ist cool. Und dann stand ich natürlich so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil auf der einen Seite Frau und die ja doch vorhandene Liebe zu Schwerin, aber gleichzeitig irgendwie ja auch wieder den Lebensmittelpunkt in Berlin. Aber dann bin ich ja ein relativ kurz entschlossener Mensch. Dann habe ich das Ganze wieder rückgängig gemacht und bin dann von Berlin wieder nach Schwerin gezogen.
Ja, Schwerin macht süchtig, ne?
Schwerin macht süchtig.
Ich sag's dir.
Schwer in.
Ja. Ja, ja, ja. Nee, Schwerin ist geil.
Das auch, ja.
Ja, cool. Und dann, da weiß ich ja, dass du, wir sind ja auch nicht nur so, wir sind auch Facebook-Freunde, weißt du, und dann sehe ich ja von deinen Aktionen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Wünschewagen, was ich mega cool fand, dass du die Leute zusammentrommelst, um anderen Leuten zu helfen Und das ist, finde ich, eigentlich so jemand, der keine Perspektive mehr hat in seinem Leben und sagt, eigentlich geht es zu Ende und trotzdem habe ich noch einen Wunsch. Und den zu erfüllen ist schwer, aber da gibt es jemanden, der da helfen kann oder der hilft. Ja. Und dass du dir das rausgesucht hast, finde ich, weiß ich, dass du auch die Leute hast mitentscheiden lassen. Und ganz viele haben sich entschieden dafür, lass es uns zweimal, hast du es jetzt mit dem Wünschewagen, glaube ich, gemacht?
Also angefangen hat das ja, dass ich, nachdem ich denn, wie gesagt, in Schwerin ja wieder war und das eine oder andere gemacht habe, zum Beispiel ja auch Dieter Thomas Kuhn nach Schwerin geholt habe, diese Konzerte auf der Freilichtbühne, das waren ja
da
auch...
Da war ich auch schon.
Das waren ja auch meine, das waren ja auch meine Projekte. Und dann hieß es eben immer, auch mach doch mal irgendwie wieder eine Party. Und dann habe ich so spontan aus einer Laune heraus gesagt, okay, wir machen eine Party. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so kreativ über irgendeinen Namen nachgedacht. Habe gesagt, okay, heißt Thalia-Nacht, ist egal. Und aber die potenziell möglichen Einnahmen beziehungsweise den potenziell möglichen Gewinn spenden wir für einen guten Zweck. Also lokal oder regional, jetzt nicht irgendwie für irgendwas in der Welt, sondern für schon etwas in Schwerin oder in der Umgebung. Und in der ersten Thalia-Nacht 2014 hatten wir am Ende einen Gewinn von ca. 1.700 und ein paar Euro. Und den haben wir damals dem Hospizverein gespendet in Schwerin. Und da hatten wir noch keine Partner oder so, das war also... wirklich nur die Party, das, was übrig geblieben ist, wurde eben gespendet. Und dann habe ich gesagt, naja, lief ja ganz gut, können wir ja im nächsten Jahr nochmal machen. So, und aus diesen 2014 und 2015 haben wir nun mittlerweile theoretisch 2020, was jetzt mittlerweile die siebte Thalia-Nacht gewesen wäre, wenn denn jetzt Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.
Und so eine virtuelle Party, Thalia-Nacht-Party, naja. Wäre das eine Option?
Das ist Thalia, also die Thalia-Nacht oder Thalia-Party, das ist vom Prinzip her wie so ein großes Klassentreffen.
Ja.
Also da treffen sich die Leute, das ist so, da steht gar nicht so diese Party im Vordergrund, sondern das ist eher so...
Da wird geschnattert.
Also,
da
wird, also man hat das Gefühl, von 700 Leuten kennen sich irgendwie 600 kreuz und quer durcheinander, alle gegenseitig und sind zusammen zur Schule gegangen oder sind Ex-Partner oder, keine Ahnung, Schwiegermütter, Schwiegertöchter, eigene Kinder... Also es sind ja mittlerweile viele alte Stammgäste, die dann eben auch schon ihre erwachsenen Kinder wieder mitbringen. Und das ist so ein lockeres Treffen mit Live-Musik, mit Tanz, mit Schnattern, mit Bierchen trinken und die Kontakte wieder auffrischen und so weiter. Und im Laufe der Jahre sind eben auch viele Partner auf dieses Projekt praktisch aufgesprungen, natürlich auf meine Bitte hin und mit meinem Dafürtun. Und haben gesagt, Mensch, tolle Sache, was du da auf die Beine stellst, wir würden das gerne unterstützen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeit. Ne? Der eine gibt eben ein bisschen Geld, der andere irgendeine Sachleistung, der Künstler spielt eben umsonst da oder. Und da haben wir eben mittlerweile in den 6 Jahren, also bis einschließlich 2019, aus diesen anfänglich 1.700 Euro Spende mittlerweile 79.000 Euro Spende gemacht.
Ganz toll, finde ich mega.
Aber das geht natürlich nur, weil so viele Leute mitmachen. Also weil wirklich viele Partner, wir hatten letztes Jahr an die 100 lokale und regionale Partner, die das direkt oder indirekt unterstützt haben. Und dazu gehören eben ganz viele kleinere Firmen, Handwerker bis hin zu Versicherungen, Banken, die Helios-Klinik oder eben ja du auch selber mit deiner Konditorei, so, die alle das irgendwie unterstützen und sagen, toll, wir würden uns da gerne beteiligen.
Ja, ist auch wichtig. Ja. Also ich finde es mega wichtig.
Und da unterstütze ich in der Regel immer ein Projekt, ein soziales, gemeinnütziges Projekt pro Jahr. So, das waren jetzt, in einem Jahr waren es mal 2 Projekte, dann waren es mal 2 Jahre eben jeweils der Wünschewagen. Also insgesamt waren es jetzt 6 Projekte in 6 Jahren und mit insgesamt knapp 80.000 Euro. Und jetzt im 7. Jahr unterstützen wir zwar auch ein Projekt, da können wir ja gleich noch drüber reden, aber eben leider dieses Mal ohne die Party. Das läuft
dann
nicht.
Die heben wir uns dann auf, wenn es wieder geht.
Die holen wir nach.
Weil ich sag mal, so eine Dieter-Thomas-Kuhn-Party war auch schon mal sehr nett und ich bin traurig, dass es nicht mehr ist.
Ja, Fasching im Sommer, habe ich immer gesagt.
Ja, genau. Aber die ganze Stadt ist voll damit Leuten, die verrückt sind. Aber es ist in Berlin auch. Also ich war schon einmal, durfte ich das in Berlin miterleben, in der Waldbühne, das war auch cool.
Das ist das größte Einzelkonzert, was er in Deutschland gibt, in Berlin. Da gehen ja jedes Jahr so 16.000 bis 18.000 Besucher hin. Selbst wenn die in Schwerin kommen würden wollen, haben wir dafür gar keine Location.
Ja, aber jetzt ist er nicht mehr in Schwerin. Kommt er nicht mehr.
Ja, da gab es so ein paar Sachen im Hintergrund, die dann dazu geführt haben, dass er hier nicht mehr spielt oder dass der Veranstalter, der ihn am Ende dann gemacht hat, das war ja dann in den letzten Jahren nicht mehr ich, sondern ein Veranstalter aus Rostock. Und was da jetzt im Einzelnen war, das muss man natürlich hier nicht ausbreiten, beziehungsweise weiß ich es auch im Detail gar nicht. Aber
ich habe gedacht, du hast so eine Connection, kannst ihn wieder herholen.
Man könnte ihn sicherlich wieder herholen, aber da sind wir wieder bei dem Thema Corona. Es ist im Moment ja nicht möglich, irgendetwas zu planen. Weil du gehst ja in dem Moment, wo du solch eine Veranstaltung planst, gehst du ja auch Verträge ein. Du musst ja die Location, also die Freilichtbühne zum Beispiel mieten. Du musst den Künstler buchen, du musst Technik buchen und so weiter.
Das ist im Moment sowieso ein Wahnsinnsthema. Ne? Die ganze Veranstaltungsbranche, die liegt brach. Jeder ist irgendwie genervt. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Du bist mit ganz vielen Künstlern oder Veranstaltern oder Veranstaltungstechnikern, kennst du ja, ne? Wie sieht's aus?
Katastrophe. Also wir hatten ja uns im Vorfeld schon kurz unterhalten, dass es gibt ja, ich sage immer dazu, so eine sogenannten Blasen. Also es gibt die Blase, die alle davon, sagen wir mal, direkt oder indirekt betroffen sind. Das sind Veranstaltungstechniker, Gastronomen, Zeltbauer, Clubbetreiber und so weiter und so weiter, die natürlich, also man kann es gar nicht ausdrücken, die einfach eine Katastrophe erleben. Die innerhalb von Wochen, von Tagen teilweise in ihr gesamtes Geschäft weggebrochen ist, die keine Einnahmen mehr haben oder nur noch minimal im Verhältnis zu dem, was sie vorher hatten, die ihre Veranstaltungen absagen mussten, die keine Hochzeiten mehr ausstatten oder so. Und das ist natürlich die Oberkatastrophe und vor allen Dingen das Schlimme ist, es gibt auch keine Perspektive. Also man hat jetzt nicht, sagen wir mal, so ein Zeitfenster, wo man sagt, okay, das ist jetzt mal für einen Monat oder zwei Monate, sondern man weiß ja selbst aus heutiger Perspektive nicht, geht es jetzt im Februar, März, geht es nächstes Jahr überhaupt wieder los? Und ich kann das natürlich super nachvollziehen, weil ich ja nun jahrelang, ich hatte ja vorher in Berlin, war ich ja auch schon in der Clubszene beschäftigt, viele Jahre. Also ich habe ja insgesamt so gute 25 Jahre Club-Erfahrung. Und ich wäre heutzutage mit dem Thalia in Schwerin, ich wäre einer derjenigen, die ganz laut hier geschrien hätten bei dem so, ich bin betroffen.
Ja.
So, also ich wäre einer der Ersten gewesen, die zugehabt hätten. Ich wäre jetzt noch zu, ohne Perspektive, ohne Einnahmen und alles, was ich noch drumherum gemacht habe früher, hatte ja alles mit Veranstaltungen zu tun.
Aber wie viel so ineinander greift, also ich sag mal, das wird dir jetzt erstmal so richtig bewusst, dass die Taxifahrer dass die Schließung der Hotels, der Gaststätten, dass da die Taxifahrer betroffen sind, dass da der Einzelhandel, obwohl er auf hat, keine richtigen Umsätze hat, weil die Leute ja nicht in die Stadt kommen, weil zum Shoppen gehört eben auch mal ein Kaffeehausbesuch oder irgendwo in der Bahn ein Säckchen trinken oder irgendwas. Das ist so krass, wie du merkst, dass eins ins andere greift, ne? Und sobald ein Stein rausgenommen wird, kippt es zusammen.
Ja, das macht ja auch psychisch was mit den Menschen.
Ja.
Ne? Das ist ja nicht nur derjenige, der da vielleicht die Veranstaltung nicht machen kann. Das hängen ja eben, wie du sagst, ganz viele Gewerke auch dran, also ganz viele Subunternehmer, Solo-Selbstständige. Aber es hängen ja, was man nicht vergessen darf, auch Familien dran. Ne?
Ja.
Es hängen ja auch die Frauen oder die Männer, je nachdem, dran. Es hängen die Kinder dran. Also ich kenne persönlich Leute, wo die Kinder ganz ängstlich am Tisch sitzen und sagen, oh Mama, Papa, müssen wir jetzt unser Haus verkaufen? So, weil die einfach mitkriegen, dass da einfach insgesamt ihr ganzes Leben irgendwie in Unruhe gerät, in Schieflage gerät und die das natürlich auch gar nicht greifen können, je nachdem, wie alt jetzt die Kinder sind und wo die Eltern also nicht nur die eigene Existenzangst haben, sondern eben auch praktisch die eigenen Kinder irgendwie beruhigen müssen und positiv irgendwas ausstrahlen müssen.
Die Kinder kriegen alles mit. Also ich sag mal, welches Elternteil meint, die Kinder schnallen das noch nicht so, die spüren das auch, was da los ist.
Ja, natürlich. Andersrum muss man natürlich auch wieder sagen, gibt es eben auch, um bei diesem Begriff zu bleiben, die anderen Blasen. Also es gibt natürlich auch die Blasen, wo die Menschen sagen, ja, ist okay, also ist nicht schön, keiner wünscht sich eine Pandemie, keiner wünscht sich irgendwelche Einschränkungen, aber die sind eben denn vielleicht persönlich nicht so betroffen, weil sie sagen, ja, okay, ich würde zwar gerne mal ins Kino gehen oder ich würde gerne mal zum Konzert gehen oder ich würde gerne mal was essen gehen, aber wenn ich das jetzt nicht kann, dann ist es zwar nicht schön, aber es betrifft mich jetzt auch nicht existenziell. Also ich bin davon nicht...
Du meinst dann, eine Blase hat für die andere gar nicht so Verständnis oder...
Also das würde ich nicht so verallgemeinern. Also es gibt sicherlich Menschen, die schauen durchaus auch aus ihrer Blase raus und haben Verständnis für die jeweils andere Blase, um bei dem Begriff zu bleiben. Aber es gibt sicherlich auch viele, die bewegen sich so ein bisschen in ihrem eigenen Informationskosmos. Also wo so ihre eigene Meinung oder das, was sie denken über die Situation, sich eine Meinung gebildet zu haben, eben auch wieder ihnen bestätigt wird. Durch Facebook, durch Instagram, soziale Medien, wo dann eben immer wieder, ja, und genau so ist es und so ist es und da wieder irgendein Beispiel. Und da muss man natürlich so ein Stück weit versuchen, dem so ein bisschen zu entkommen. Also so mache ich es zumindest, dass ich zum Beispiel sage, ich lese jetzt, ich sage jetzt mal nicht nur Zeitung A oder Medium A, sondern lese eben auch B, C, D, E, um einfach so ein bisschen zu gucken, okay, die einen schreiben über die Situation X das und die anderen schreiben das.
Gibt es so bei dir so einen Moment, weil ich mach das jetzt so, ich höre mir das nur einmal morgens und einmal abends an und ansonsten ist für mich das Thema erstmal raus, weil ich kann mich nicht den ganzen Tag mit dem Corona beschäftigen, weil mich das sonst irre machen würde. Was machst du? Machst du es anders? Oder?
Also meine Frau sagt immer, ich bin ein Informationsjunkie.
Ja?
Also so sicherlich, ich muss ja auch arbeiten und so, also ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag und lese irgendwelche Informationen, aber ich nutze schon ganztägig jede sich mir bietende Möglichkeit, um irgendwie mich zu informieren. Sei es jetzt, indem ich im Radio zum Beispiel Nachrichtensender höre, wenn ich Auto fahre, indem ich eben über die heutigen Medien, also sprich Smartphone, dann eben Nachrichten lese, indem ich eben auf verschiedensten Kanälen unterwegs bin, indem ich irgendwo versuche, Hintergründe...
Aber so, dass du mal abschaltest und sagst so, das brauchst du, also das ist noch nicht für dich so präsent. Du sagst, du kannst damit jeden Tag umgehen oder hast du dann am Wochenende weg damit und...
Ja, also ich bin, also sagen wir mal so, richtige Leerzeiten oder Zeiten, wo ich jetzt gar nichts mache, die gibt es eigentlich nicht. Außer so einzelne Zeitfenster, wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme jetzt meine Tochter, die ist ja noch relativ klein, und gehe jetzt mit ihr, weiß ich, eine Runde um den See. Irgendwie Fahrrad fahren oder spazieren.
Dann
oder
ist auch für dich.
So, dann laufe ich natürlich jetzt nicht mit dem Handy in der Hand durch den Wald und lese Nachrichten. So, das ist dann so, dass die Stunde oder die zwei Stunden, wo dann natürlich Pause ist.
Aber ansonsten brauchst du die Information und willst doch schon wissen, was los ist, oder?
Na klar, aber so insgesamt. Also da geht es jetzt nicht nur um Corona, sondern da geht es, ich sag mal, immer um alles. Um Politik, um Wirtschaft, um Corona, um lokale Geschichten, regionale oder weltweite Geschichten. Das ist schon interessant, oft.
Jens, ganz lieben Dank. Die Zeit ist schon wieder leider vorbei. Wir hätten jetzt noch über noch ganz viele andere Sachen. Ne? Dein neues Projekt, dann eins, wo wir beide mit dabei sind, bei der Petrusgemeinde sprechen können. Das ist auch ganz wichtig. Willst du noch ganz kurz?
Ja, das würde ich gerne noch kurz erläutern. Also wir haben ja 2020 vom Prinzip her nun durch die Corona-Situation keine Party, haben aber natürlich ein Projekt. Weil es gibt ja gerade in der Corona-Zeit natürlich auch Projekte, die besonderer Hilfe bedürfen. Und das ist zum Beispiel die Tafelausgabe in der Schweriner Petrusgemeinde. So, das gibt natürlich verschiedene Ausgabestellen. Es gibt auch überall Bedürftige. Also es ist jetzt nicht ausschließlich die Petrusgemeinde. Aber mein Engagement mit Hilfe meiner Partner bezieht sich dieses Jahr nun auf die Petrusgemeinde, weil das ist die größte Ausgabestelle in Schwerin im Müßerholz. Und da werden jede Woche so, das schwankt immer so ein bisschen von Jahreszeit zu Jahreszeit, so zwischen 300 bis in den Spitzenzeiten 600 Leute versorgt, die dort jede Woche so eine Grundversorgung für die kommenden Tage, also sprich für die kommende Woche, sich abholen können. Das sind überwiegend alte, arme Menschen, also in der Masse schon Altersarmut, aber natürlich auch Kinderarmut, auch junge Mütter mit Kindern und so. Aber das ist in der Masse, sind das schon Ältere, die dort eben für 1 Euro, den sie da bezahlen müssen, für ihren Beutel eben versorgt werden. Und da die Lieferung der Tafel aber nur bedingt ausreicht, also sowohl in der Menge als auch in der Vielfalt, haben wir eben versucht, über das ganze Jahr jetzt schon, das fing schon mit dieser ersten Welle Corona an, das zu organisieren, dass wir zusätzlich Sachen kaufen bzw. Spenden organisieren können. Das kann also die Spende einer Firma sein, die sagt, sie spenden uns 500 Konserven. Das ist natürlich die klassische Geldspende. Das ist der Helfer oder die Helferin, die also sagen, Mensch, ich helfe da, wie du ja zum Beispiel selbst auch, donnerstags in der aktiv in der Ausgabe oder in der Vorsortierung, weil viele der klassischen Helfer in der Gemeinde sind ältere und Bedürftige, die natürlich gerade in Corona-Zeiten zur Risikogruppe gehören.
Ich wollte gerade sagen, die sind ja schon im Alter, wo sie nicht mehr so...
So, das heißt also, gerade in so Hochzeiten, in so einem Lockdown, kann man einen Großteil dieser Helfer, so gern man sie auch einbinden möchte, kann man sie nicht mit gutem Gewissens einbinden.
Die sind ganz schön traurig, ne?
Also ja, ja, klar, sie sind traurig und sie würden noch gerne helfen, aber sie sind natürlich auch gefährdet und man möchte ja jetzt nicht irgendwie die Ursache dafür sein, dass die noch krank werden. Und deswegen nimmt man die aus dieser aktiven Unterstützung so ein Stück raus, zumindest für diese Zeit, und versucht eben über seine Netzwerke Helfer und Helferinnen zu organisieren, die da eben mithelfen.
Du hast da auch ein Spendenkonto, weiß ich, dass du bei Facebook immer schreibst, dass man, wer möchte.
Ja, also ich habe das diesmal anders gemacht als in den vergangenen Jahren. In den vergangenen Jahren war es ja so, dass ich in erster Linie Firmen und Selbstständige angesprochen habe, ob sie sich daran beteiligen würden oder die mich angesprochen haben, ob sie sich beteiligen können. Und dieses Mal habe ich gesagt, okay, viele Firmen, viele Selbstständige sind im Grunde aufgrund der Corona-Geschichte ja selber in Schieflage geraten. Ja. Deswegen werde ich jetzt mal meine zahlreichen Kontakte dazu aufrufen, sich mit einer kleinen Spende oder vielleicht auch mit einer größeren, je nachdem wie der Einzelne kann, zu beteiligen. So nach dem Motto, mit 5 Euro bist du dabei, gerne auch mehr, aber so ab 5 Euro wäre vom Prinzip her schön, wenn sich jeder beteiligt. Das kann man ganz einfach per PayPal machen, über meine PayPal-Adresse kontakt@wir-für-mv.de. Oder man schreibt mich eben an und dann kriegt man auch die Kontoverbindung. Da kann man sich also gerne mit einer Geldspende beteiligen.
Und das geht ganz unkompliziert und ganz ohne Wasserkopf, geht direkt die Spende.
Das geht direkt dahin. Das ist, also wenn du mir 5 Euro spendest, dann leite ich diese 5 Euro an die Gemeinde weiter. Und wenn der Einzelne sagt, er möchte eine Spendenbescheinigung dafür haben, dann bekommt er natürlich auch eine Spendenbescheinigung dafür. Klar.
Super, das ist große Klasse, dein Engagement für die Leute in Schwerin und um Schwerin. Ich wünsche mir, dass du noch ganz lange hier bleibst, dass du nicht wieder abdriftest.
Nein.
Nur alle 8 Wochen. Also ich muss immer alle 8 Wochen, als noch nicht Corona war, wieder runter nach Berlin.
Nein, also mittlerweile bin ich hier auch wirklich gut angekommen. Also ich war immer gut hier, aber jetzt natürlich durch Familie. Und also ich bin ja jetzt so, meine Frau sagt immer, ich bin jetzt Spießer mit Bausparvertrag. Ja, also was man vor 15 Jahren niemals gedacht hätte. Ich habe jetzt also klassisch, ich habe ein Haus und einen Garten und bin verheiratet und habe ein Kind und bin fest angestellt und kriege jeden Monat pünktlich mein Geld und so. Und das ist natürlich ein Luxus, der heutzutage mir noch mal bewusster wird als in normalen Zeiten. Und das ist aber auch so ein Stück weit die Grundlage dafür, dass ich eben mich auch sozial engagieren kann, weil ich selber natürlich über solche Aktionen, Veranstaltungen und so, ich muss damit kein Geld verdienen. Sondern ich mache das, weil ich daran Spaß habe und ich möchte gerne helfen. Und das, was ich eben dort erwirtschafte oder was ich an Spenden einnehme, geht eben zu 100% auch an das jeweilige Projekt.
So nehmen wir das jetzt mal als Schlusswort. Zu 100% in das jeweilige Projekt. Super. Ich finde es klasse. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Liebe Grüße an deine Frau, an deine Tochter.
Vielen Dank.
Und bis ganz bald. Und tschüss, ihr da draußen.
Tschüss.